Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist das Buchzeichen auf deres Eis. Grüezi miteinander. Ich bin Ricarda Simonet und wir machen eine ganz spezielle Stunde heute mit einem bunten Strauß. Buchzeichen, nicht jemand nämlich erzählt allein. Es sind, Sie hören es gut und gehören, 8 Kolleginnen und Kollegen im Studio. Das ist die ganz komplett Literaturredaktion von deres Eis und sie haben ein Jahr lang Bücher gestapelt auf ihrem Schreibtisch und die Beige ist dann immer grösser und grösser geworden und heute so zum Ende vom Jahr hat jeder von ihnen ein Buch von dieser Beige genommen, das er speziell findet und sonst noch nie darüber hat können reden können, so am Sender. Die 8 Bücher, die stellen wir dann vor und jetzt sind sie alle noch am Diskutieren miteinander. Ich weiß nicht, wer fängt denn da an? Hallo, jetzt muss ich da mal ein bisschen für Ordnung schaffen. Das, für Ordnung sorgen. Das ist mir ein glatter Haufen, die Literaturredaktion von der RS1. Das wird ja nur durcheinander. Ich schlage vor, wir brauchen dann noch ein paar Spielregeln vielleicht. Machen wir es so, jeder von euch kriegt 4 Minuten zum ein Buch vorstellen und ihr kommt nacheinander dran und wenn ich da eure Mitbringsel, eure Bücher mal so ein bisschen vor Dicke noch anschaue, ja, dann würde ich sagen, wir fangen mit dem dicken Schunken an. Anita Richner hat er in der Hand. Die Geschichte des Edgar Sawtell von David Wrobrewski. Um was geht's denn da in dem Buch?
Ja, es ist wirklich ein dicker Schunke, 700 Seiten. Das ist der Roman, Geschichte von einem Bub, der heisst Edgar Sawtell. Das Buch ist rausgekommen in den USA vor 2 Jahren und es war monatelang auf der Bestsellerliste gewesen. Meiner Meinung nach zu Recht, weil wirklich der Wrobrewski erzählt eine ganz, ganz besondere Geschichte. Und jetzt ist es auch erhältlich in der deutschen Übersetzung und ich denke, es wird jetzt auch in Europa wirklich einen Haufen Leserinnen und Leser finden.
Sie haben gesagt, Anita Richner, eine besondere Geschichte. Was denn für eine?
Ja, es sind verschiedene Gründe, wieso es besonders ist. Einerseits einmal, das sieht man ja da auf dem Cover, die Geschichte spielt in einem Teil von der USA, wo nicht sehr viele Leute kennen, nämlich im Mittleren Westen, im Bundesstaat Wisconsin.
Das Kornfeld sieht man so ein bisschen mit einem Stall hinten dran, ein paar Leute drauf,
genau.
Um das den Leuten da noch ein bisschen bildlich machen.
Es ist ja wirklich so, dass der Midwest eine einzigartige landschaftliche Umgebung ist. Also der Himmel zum Beispiel, die Weite, das ist etwas, wo wir in der Schweiz noch davon träumen, dunkt es mich. Und in dieser speziellen Umgebung also lebt der Edgar Sawtell auf einer Farm zusammen mit seinen Eltern, dem Gar und der Trudy. Und der Edgar ist ein sehr besonderes Kind, weil er seit seiner Geburt nicht kann reden. Man weiss nicht wieso, er kann nicht reden. Er verständigt sich mit Gebärdensprache. Und weil seine Eltern eine Hundezucht haben, wächst er eigentlich, seit er ein Baby ist, mit diesen Tieren auf. Und er hat darum eine ganz, ganz enge Beziehung zu diesen Hunden.
Ja, das klingt sehr idyllisch. Es klingt aber auch fast so, wie wenn es noch ins Dramatische kippen.
Ja, manchmal, also es wird schon noch dramatisch. Eines Tages dann taucht der Bruder vom Vater auf dieser Farm auf, der Claude. Und woher das der kommt, das weiss man nicht so genau. Und der Edgar, der spürt instinktiv, da ist eine Spannung zwischen seinem Vater und dem Bruder. Der Onkel, der wohnt dann ein Zeitchen bei der Familie, aber es gibt dann immer mehr Konflikte zwischen dem Gar und dem Claude. Und der Claude verschwindet dann eines Tages wieder. Was genau passiert ist, wir wissen es nicht. Und das Drama nimmt dann wirklich seinen Lauf. Katastrophe passiert. Edgar findet seinen Vater tot am Boden, in der Scheuer. Und das schüttelt die Familie total auseinander. Edgar und seine Mutter sind dann allein auf dieser Farm, muss man sich vorstellen. Die haben noch eine Hundezucht. Das ist wahnsinnig viel Arbeit, sehr streng. Und dann taucht der Claude wieder auf, der Onkel. Und männliche Hilfe ist gefragt dann auf dieser Farm und es kommt dann so weit, dass Edgar seine Mutter eine Affäre anfängt mit dem Claude. Und das ist dann für das Kind, für den Edgar natürlich ganz nicht gut. Oder? Er merkt, da ist etwas nicht gut, er misstraut natürlich auch dem Onkel. Und der Konflikt spitzt sich dann zu zwischen dem Edgar und dem Onkel und der Edgar flüchtet. Nachher nimmt noch 3 Hunde mit, flüchtet in einen Nationalpark, also ist wirklich 2 Monate dann weg mit diesen Hunden, kommt dann zurück. Und der Verdacht, dass eben der Claude wirklich etwas könnte zu tun haben mit dem Tod von dem Vater, der wird immer grösser. Und so viel können wir sagen, also der Verdacht, der bestätigt sich am Schluss dann auch.
Recht deftige Kost, Anita Richner. Das Buch, die Geschichte des Edgar Sawtell, was beeindruckt daran?
Ja, es ist eine Familiengeschichte und es ist eine Familiengeschichte mit einem Abgrund, wo ich habe das Gefühl, das gibt es eigentlich in den meisten Familien. Und mir hat auch sehr gut gefallen, wie der David Wrobrewski den Bub beschreibt. Also, das Kind lebt ja wegen dem Stummsein so wie, eine Art, also wie in seiner eigenen Welt. Er bildet die Hunde aus, die die Familie züchtet. Und für mich jetzt, ich habe selber keinen Hund, ist das sehr spannend gewesen. Also das ist ein Bereich, wo ich nichts darüber gewusst habe. Und die Beziehung zwischen dem Mensch und dem Hund, wie das kann funktionieren, das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Das Ganze ist auch in einer sehr schönen Sprache geschrieben. Es ist übrigens auch sehr gut übersetzt. Ist häufig ein Ärgernis bei englischen Büchern, aber das kann man da wirklich sagen. Es ist sehr gut geschrieben und übersetzt.
Wir schauen auf die Uhr. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Das lange noch, um über den Autor reden, über David Wroblewski.
Der David Wroblewski ist eigentlich ursprünglich Softwareentwickler. Und das ist sein erstes Buch. Und
hi! Jetzt sind wir alle gerade wieder zusammengezogen. Das waren die 4 Minuten von der Anita Reichner. Danke vielmals. Und der Gong, der kommt tatsächlich von Hand geschlagen. Es ist nämlich Claudia Schlup da. Sie ist die 10. Person, die wir auch noch im Studio sind. Sie ist verantwortlich für das Tagesprogramm. Und sie, haben wir ja am Anfang eben gemerkt, sie braucht es einfach da in dieser Buchzeichen-Spezialstunde auf deren Seite ein bisschen Schiedsrichterin, die schaut, dass die 4-Minuten-Limite eben auch eingehalten wird. Die Anita Reichner, sie ist mit gutem Beispiel voraus, schön brav eingehalten, die 4 Minuten. Der Roman, haben wir gehört, die Geschichte des Edgar Sottel. Vorgestellt hat sie das Buch, das der David Wroblewski geschrieben hat. Und rausgekommen ist der Roman bei der deutschen Verlagsanstalt DAV. Gehen wir zu der nächsten. Das ist Susanne Sturzenegger. Hallo.
Hallo.
Auch Sie haben 4 Minuten für ein Sachbuch.
Ein Sachbuch. Es heisst «Die Künstlerbahn der Welt». Und Ricarda, da kann ja eigentlich nur der RHB damit gemeint sein.
Da habe ich richtig gefreut. Bin ich gespannt. Etwas Neues.
Der Untertitel «Die Rätische Bahn in Literatur und Kunst». Rausgegeben hat das schöne Buch der Hans-Peter Häberli.
Ja, also das heisst, da hat es literarische Texte drin über die Rätische Bahn. Das haben wir auch noch mit Bildern von Künstlern.
So ist es. Fangen wir doch gerade mal an bei der Kunst. Da hat es viel Werbeplakate von der RHB oder Plakate, die mit der RHB für Graubünden Werbung machen. Und wenn man das anschaut, dann kommen einem noch viel bekannt vor. Und auf vielen hat es natürlich den Viadukt drauf. Das ist natürlich ein attraktives Sujet. Ein Bild da, das finde ich noch besonders witzig. Es ist kein Plakat, sondern es ist ein Bild aus einem uralten Reiseführer. Und es steht da drunter, alle Gleise führen nach Davos. Man sieht die grossen Eisenbahnstrecken von Europa, von Amsterdam auf Florenz oder von Wien auf Paris. Und dann ist auf dieser schwarz-weissen Karte eine Strecke ganz dick und rot, die von Langquart auf Davos.
Und leuchtet aus dem Europa. Ja. Das ist wirklich ein spezielles Bild. Sind denn da auch Bilder von Künstlern, die man kennt?
Ja, das berühmteste Bild ist sicher das vom Ernst Ludwig Kirchner. Er, der 21 Jahre lang zu Davos gelebt hat und dort gestorben ist. Es ist ein wunderbares Gemälde. Wir haben es da gerade. Der Wiesner Viadukt in vielen Farben. Violett, rosarot, orange, lindengrün und dunkelgrün. Sehr schön. 1926 hat er das gemalt.
Also eben wirklich die bekannten Bilder zum Teil, die ihn überhaupt bebildern. Wie ist aber das Buch grundsätzlich aufgebaut, Susanne Sturzenegger?
Die Rätische Bahn hat 6 Hauptlinien. Die Bernina-Linie, die Albula-Linie, die Engadin, die Prätigau-Linie, die Rosa-Linie und die Surselva-Linie. Jede Linie hat ein eigenes Kapitel. Ich nehme zum Beispiel mal die Prätigau-Linie. Das ist auch die älteste. Sie ist etappenweise aufgegangen ab 1896. Anfangen tut das Kapitel mit einem Steckbrief. Man erfährt, wie lang die Strecke ist, was es für wichtige Bauwerke hat, Tunnel und Brücken und was sonst noch speziell ist. Attraktiv ist dann aber auch der Streckenplan, wo man sieht, wo die interessanten Sachen sind. Da sieht man zum Beispiel auch, dass Bahnhöfli zwischen Klosters und Davos Kaffadürli heisst. Kennst du wahrscheinlich?
Genau, ich muss lachen, da, jetzt, wenn ich das gehört habe. Das kennt man weiss.
Und dann erfahrt man natürlich auch etwas über die Geschichte von der Prätigau-Linie, dass ein Holländer der Initiant war für den Bau von der Schmalspurbahn auf Davos. Und dass die Einheimischen sich gegen die Bahn gewehrt haben, dass man sich das überhaupt nicht hätte vorstellen können. Im Davoser Wochenblatt hat man 1886 sogar noch gemeint, das sei doch ein April-Scherz, das mit dem Bahnprojekt. Und dann hat es auch sonst sehr viele schöne Lektüre. Man liest zum Beispiel auch, was in den alten Reiseführern gestanden ist und dann findet man auch viele literarische Texte, wo der RHB drin vorkommt.
Und die ganze Prättigauer Linie um, ja, da kommt man eigentlich gerade spontan zu der Anfang auf dem Thomas Mann vom Zauberberg in den Sinn. Ist denn der auch in dem Buch?
Ja, der ist natürlich auch drin, das gehört sich. Und Das ist sicher auch der berühmteste Text. Die Hauptfigur, der Hans Castorp, fährt mit dem Zug durchs Prättigau bis auf Davos. Der Thomas Mann schreibt über die Zugfahrt. Stockfinstere Tunnel kamen und wenn es wieder Tag wurde, taten weitläufige Abgründe mit Ortschaften in der Tiefe sich auf. Es gab Aufenthalte, jetzt kommt's, in armseligen Bahnhofshäuschen, Kopfstationen, die der Zug in entgegengesetzter Richtung verließ, was verwirrend wirkte, weil dann hat man nicht mehr gewusst, was wo ist und wo Süden und Norden ist.
Und der Gang ist auch wieder Susanne Sturzenegger gekommen. Mir hat noch gedacht, es war schön gewesen. Sie hat sich nicht stressen eigentlich von dem ganzen 4 Minuten Zeitdruck.
Ja, ich hätte also schon ein paar Sachen zu sagen gehabt. Zum Beispiel, dass auch romanische und italienische Zitate
drin. Gut, ein Satz nach dem Gang, das ist erlaubt, das ist eine andere Spielregel. Susanne Sturzenegger, danke vielmals. Ihr Buch heisst «Die kühnste Bahn der Welt, die rätische Bahn in Literatur und Kunst», herausgegeben vom Hans-Peter Häberli im «Hier und Jetzt» Verlag. Das ist das Buch «Zeichen auf der Seite» mit den 8 Kolleginnen und Kollegen, mit den lauten Kolleginnen und Kollegen von der Literaturredaktion. Und ihrem Buch, ein Sachbuch, gerade und ein zünftiger Wälzer, haben wir schon gehabt. Und jetzt kommt eine ganze Wand. Der Christian Schmidt. Für einmal ist nicht eine harte Wand. Es wird übertrieben, aber natürlich wieder einmal, wenn er kommt. Er hat nämlich gerade 5 Bände mitgenommen, das gesamte Werk von der Maria Beig. Christian Schmidt, da gibt es keine Bären, auch Sie haben nur 5 Minuten. Wer ist denn die?
4
Minuten, aber 5 Bände sind es. Jetzt meine ich noch das Knusch. Auch. Eben, ja, schon. So probiert man zu verwirren. Das ist genau schlau. Reden wir über die Maria Beig. Wer ist das?
Der erste Roman «Rabenkrächzen» von der Maria Beig ist 1982 rausgekommen. Sie war dann 62, pensionierte Handarbeitslehrerin. Aufgewachsen ist sie als Kind von einer vielköpfigen Bauernfamilie im Oberschwäbischen. «Rabenkrächzen» hat sie von Hang in ein Schulheft geschrieben. Und so hat sie auch alle weiteren Romane und Geschichten aufgeschrieben. Über 1900 Seiten lang ist ihr das Gesamtwerk. Das Jahr ist Maria Beig 90 geworden und wir haben sie mit Recht gefeiert. Sie ist eine absolut einmalige Erzählerin mit einem eigenen, eigenwilligen, kräftigen Ton.
Was schreibt die Maria Beig denn in ihren Roman, Christian Schmidt? Können Sie das in ein paar Worten erklären?
Ja, Maria Beig schreibt von der Welt, wo sie drin ist aufgewachsen und hat gelebt, Bauernwelt im und nach dem Zweiten Weltkrieg und was aus ihr ist worden. Sie beschreibt, wie die traditionelle Bauernwelt verkehrt, eine Welt, wo die Leute aneinandergebunden haben, im Guten und im Schlechten. Da ist manchmal wenig Liebe rum, ja nicht selten Hass und Neid, Stolz und Gitt. Die Leute können böse sein, auch Krankheiten und Tod sind allgegenwärtig.
Das ist jetzt eigentlich aber gerade ein bisschen recht düster, tut es mir für so ein Buchzeichen Weihnachtstipp.
Ich finde gar nicht. Erstens habe ich gerne Bücher, die vom richtigen Leben erzählen. Zweitens tut Maria Beig einfach erzählen, nicht kommentieren, nichts psychologisch ausköcherle. Und das tönt viel bei allen Menschen ein bisschen schräg. Mhm. Dazu kommt, dass Maria Beig mit einer Wucht schreibt, die ihm der Atem kann. Kurz, eckig, in einem Satz kann ein ganzes Leben Platz haben.
Man hört es klar raus. Maria Beig, die bedeutet Ihnen viel, Christian Schmidt. Was macht sie denn so außergewöhnlich?
Der Schweiz fehlt eine Maria Beig. Unsere Bauerngeschichten spielen in der Heldenzeit vom Bauerntum noch heute. Was mit dem Bauernsloch ab ist, hat niemand mehr hergeschaut, geschwiegen die über sie geschrieben. Ein Roman von Werner Wüthrich, ein bisschen etwas von Arthur Honecker, das ist alles. Maria Beig hat sich mit Kraft und Sicherheit dem Thema angenommen, das auch für uns, für die Schweiz wichtig ist. Sie ist eine Art moderner, nüchterner Gotthelf. Einmalig.
Sie schreiben mit einer Wucht, die einem den Schnauf nehmen kann. So haben Sie es vorher ungefähr geschwärmt davon. Wenn wir jetzt noch eine Kostprobe haben wie denn die Maria Beig tatsächlich tönt, wie tönt
das? Das ist aus der Geschichte «Hermine, ein Tierleben», wo sie über das Leben von der Hermine schreibt. Alles mit Tiergeschichten, eine ganze Kette von Tiergeschichten. Wo die Hermine noch ein Mädchen ist, muss sie einen Tag den Tisch abräumen, zur Strafe, weil sie am Tisch hat gelesen. Da stellt sie der Email-Milchhafen nicht in die Küche schafft und geht wieder lesen. Wie sie sich gerade recht ärgerte, weil der Dichter immer wieder auf Nebensächlichkeiten ablenkte, drang aus der Küche fürchterlicher Lärm. So, als ob alle Blechnäpfe an die Wand geschleudert wurden. Es war dann auch zu schlimm. Die Katze hatte den Milchhafen als Hut über dem Kopf und raste blind verrückt umher. Die flinke Schwester achtete nicht der tiefen Kratzer und packte sie. Der Vater zog am Topf, die Mutter goss Salatöl, damit der Katzenkopf rutschte. Der Bruder versuchte mit dem Hammer den Topfrand zu ändern. Nichts half. Eine Blechschere. Hermine wollte zum Flaschenradeln. Der Vater brüllte, bleib! Die Katze machte nämlich komische Zuckungen. Da wollte der Vater ihr weitere Leiden ersparen und schlug ihr das Kreuz ab. Darauf erhob er den Hammer gegen Hermine. Ich sollte dir nur... Mit Hermine sprach er nur das Nötigste. Das ist doch toll, oder?
Wunderbar. Und vor allem finde ich es faszinierend. Ein Berner, der so schnell Hochdeutsch kann schwätzen und das nur, weil er seinen Text noch unbedingt reindrücken will in die 4 Minuten.
Aber es ist gegangen. Oder es ist, weil es Maria Beigisch war, natürlich. Und die Sprache, die liegt ihm irgendwie, oder?
Und jetzt ist er gekommen, der Gong.
Jetzt ist der Gong gekommen und ich bin weg vom Mikrofon.
Und das ist der Christian Schmidt. Danke vielmals. Also sind perfekt. Spielregeln im Buchzeichen heute auf deres Eis. Jeder hat 4 Minuten für sein Buch. Gehört haben wir Hermine, ein Tierleben aus dem Gesamtwerk von der Maria Beig, wo im Verlag Klöpfer und Meier rausgekommen ist. Danke vielmals Christian Schmid, dem schnell sprechenden Berner auf Hochdeutsch. Und jetzt liegt das nächste Buch bereit, das ist das Narrenschiff. Esther Schneider, es ist kein neues Buch, es ist eine Wiederentdeckung. Der Roman war nämlich vergriffen und im Herbst jetzt neu rausgekommen. Warum gerade das Buch?
Ich habe die Ausgangslage von dem Roman ziemlich spannend gefunden. Es spielt nämlich auf einem Schiff, wo ganz unterschiedliche Leute 27 Tage auf engstem Raum zusammenleben. Das ist eine Ausnahmesituation. Man kann sich nicht ausweichen. Man sitzt eng beieinander auf dem gleichen Boot und die Autorin nutzt das für eine ziemlich bissige Gesellschaftssatire und sie ist also wirklich eine riesen Schunke.
Mhm. Ähnlich wie eigentlich schon der erste
genau,
Roman.
Genau, es ist fast noch ein bisschen dicker.
Habe ich nicht so gut gemessen.
Also die Geschichte spielt 1931, also kurz bevor der Hitler Macht kommt, das deutsche Schiff startet von der mexikanischen Hafenstadt Veracruz Richtung Bremerhaven. An Bord sind Leute aus ganz verschiedenen Nationen. Da hat es Deutsche darunter, Amerikaner, Mexikaner, Schweden und Schweizer und im Zwischendeck noch 800 spanische Plantagenarbeiter. Und all die Leute kommen eben auf dieser Überfahrt miteinander in Kontakt, ob sie wollen oder nicht.
Oh, da kann ich mir gut vorstellen, dass das eine Haufen Geschichten gibt. Was hat es denn so für Leute, für Charaktere auf dem Schiff?
Allerhand, eine drogensüchtige Gräfin, ein spanischer Zuhälter, biedere Schweizer mit einer pubertierenden Tochter, dann hat es einen jüdischen Händler, der mit katholischen Reliquien handelt, einen unkoppelten Schwede, der dauernd Frauen anmacht, ein kompliziertes amerikanisches Künstlerpaar und sehr viele ziemlich unsympathische deutsche Erstklasspassagiere, die am Kapitänstisch sitzen und rassistische Reden schwingen. Und der Kapitän, das ist der Allerschlimmste von allen. Die Autorin beschreibt sehr ausführlich auf 700 Seiten, wie die Passagiere, vor allem aus der ersten Klasse, sich gegenseitig fertig machen, wie sie nahtlos ihre guten Manieren verlieren, wie sie ihre Schwächen, ihre Laster zeigen und je länger die Schiffsreise dauert, umso gereizter wird die Stimmung an Bord. Und das Buch ist übrigens in den 60er Jahren, wo es erschienen ist, ein riesen Erfolg. Es war mehrere Wochen lang auf Platz 1 in den USA auf der Bestsellerliste. Und es ist sogar verfilmt worden, unter anderem mit dem Heinz Rühmann und dem Simon Signore. Und in Europa aber, vor allem in Deutschland, ist das Buch «Narrenschiff» ziemlich umstritten gewesen.
Wieso denn, Esther Schneider?
Weil die deutschen Passagiere sehr unsympathisch beschrieben sind. Fast alle sind Nazi, humorlos, autoritätsgläubig. Und sie grenzen auch alle Passagiere, die nicht deutsches Blut haben, aus. Und das deutsche Magazin «Der Spiegel» hat dann mal geschrieben, dass die Autorin lebe in diesem Buch ihre antideutschen Gefühle aus und schüre Ressentiment gegen die Deutschen. Aber es kommen nicht nur die Deutschen schlecht weg, sondern die Autorin zeichnet ganz allgemein ein ziemlich düsteres Bild von den Menschen auf dem Schiff am Vorabend des Zweiten Weltkriegs. Die Autorin Catherine Ann Porter ist in den USA vor allem bekannt durch ihre Kurzgeschichten. Und das Narrenschiff ist ihr einzig langer Roman. Sie hat 30 Jahre lang daran geschrieben, hat noch während dem Krieg 1941 damit angefangen. Und das ist sicher ein Grund, warum das der Roman so schwarz-weiss herkommt. Heute würde man so etwas ganz anders schreiben, nicht mehr sozusagen als nationale Abrechnung. Und das Narrenschiff ist also von dem her eigentlich interessant zum Lesen als Relikt aus selber Zeit. Und vielleicht muss man noch erwähnen, dass die Autorin sich für den Roman hat inspirieren von einer sehr berühmten Moralsatire aus dem 15. Jahrhundert, wo auch das Narrenschiff geheissen hat. Der Autor war ein Elsässer, er hat Sebastian Brandt geheissen, Jurist und Humanist. Er hat Ende vom 15. Jahrhundert an der Universität Basel gelehrt. Und er hat in seiner Schrift über die menschlichen Laster geschrieben, eben wie sie da auf dem Schiff auch vorkommen. Also Geiz, Völlerei, Eitelkeit, Wollust. Und er hat die Welt als ein ganzes grosses Narrenschiff bezeichnet. Also dort hat die Autorin ihre Inspiration hergenommen.
Aber auch eben mit diesen ganzen Lasten, die wir haben, da jetzt weihnachtszeitmässig passt ein Stück weit natürlich dann noch rein. Mit Völlerei. Die Erlösung für Esther Schneider. Auch jetzt mit der Stimme noch gerade zu denken, aber natürlich vielmal auch ein passendes Buch, eben mit der ganzen, mit dem Schluss und vor allem für Dicke her, dass man richtig schön sich einmal so kann bequem machen und das Lesen. Die 4 Minuten sind jetzt auch noch um. Geredet haben wir über das Buch «Das Narrenschiff» und das ist gestrandet, wenn man so will. Geschrieben hat es Catherine Ann Porter und es ist auf Deutsch neu rausgekommen, jetzt gerade im Herbst und das beim Manesse Verlag in Zürich. Spezialbuchtipps bis noch rund um 3 öppe auf deren Eis im Buchzeichen und für das sind überraschenderweise gerade mal alle 8 Kollegen von der Literaturredaktion vorbeigekommen im Studio, je mit einem Buch ab der grossen Buchbeige, wo sie sich in dem Stock durch das Jahr durch angesammelt haben und Köpfe, wie die aussehen, das können Sie schauen im Internet auf drs1.ch und dort finden Sie nebst den Köpfen und den Gesichtern natürlich auch mehr darüber, über die Bücher. Und jetzt haben wir Halbzeit, wenn ich da auf die Uhr schaue. Wir haben auch 4 schon gehört, weitere 4 machen wir, aber wir gönnen jetzt unserer Gongmeisterin, der Claudia Schlup, auch noch ein Bäuseli und spielen ein bisschen noch Musik zwischendurch und dann können wir alle wieder etwas trinken und verschnaufen. Ganz persönliche Empfehlungen von der Literaturredaktion von deren Seis. Sie plaudern und diskutieren munter im Buchzeichen. Bis um 3 Uhr grüezi sie miteinander hier auf deren Seis. Die 8 Kolleginnen und Kollegen sagen, welches Buch ihnen im Jahr 2010 besonders gefallen hat. Und für je 4 Minuten
stellen wir es denn vor? Und so eine Regel haben wir Anfangsstunde müssen abmachen, weil da alle miteinander aufs Mal haben wollen schwätzen und über alles gerade haben wollen loslegen und übereinander reinfahren, haben wir ein bisschen Disziplin müssen reinbringen. Darum haben wir kurzerhand auch den Gong eingeführt, den netterweise Claudia Schlup heute an der Hand hat. Und sie ist sonst für das DRS1-Tagesprogramm verantwortlich und nimmt sich aber Zeit, dass das hier da auch wirklich richtig und allen gerecht wird. Der nächste Tipp ist eine Biografie. Lucia Stettler hat das Buch in der Hand. Robert Enke, ein allzu kurzes Leben. Auf dem Buchdeckel ist der ehemalige Goalie der deutschen Nationalmannschaft drauf, lachend in einem verschwitzten T-Shirt. Eine Sportlerbiografie, Lucia Stettler, aber auch noch mehr.
Ja, das kann man sagen. Natürlich bekommt man Einblick in den Werdegang und Alltag von einem Spitzensportler und man erfährt auch Spannendes über das ganze Business in dieser Fußballwelt. Für mich waren es aber nicht primär die Informationen, die mich beim Lesen gepackt haben, sondern das Buch handelt eben noch von einem ganz anderen Thema, von der Depression. Wir erinnern uns, am 10. November 2009 ist die Nachricht um die Welt. Der Robert Enke hat sich mit 31 vor einen Zug geworfen. Ein Mann auf dem absoluten Höhepunkt von seiner Karriere, Captain beim Bundesliga-Club Hannover 96, frisch nominiert als deutscher Goalie für die bevorstehende WM Südafrika. Auch privat hatte er und seine Frau Theresa Grund zur Freude gehabt. Sie sind ganz frisch wieder älter geworden von der Tochter Leila. Der Robert Enke hat das Kind vergöttert und gleich war offenbar am Schluss die Verzweiflung stärker gewesen. Auch bei uns daheim hat der Selbstmord von Enke zu reden gegeben. Ich habe mich besinnen, unser 14-jähriger Sohn, er ist selber leidenschaftlicher Schüttler, der war damals völlig durcheinander. Sein Idol, sein Held, einer, der doch als Goalie immer bewiesen hat, dass er Nerven hat wie Drahtseile. Ausgerechnet so einen starken Mann bringt sich um. Und wir haben stundenlang darüber diskutiert, über die Tatsache, dass es so eine Krankheit gibt, die Depression heisst, und dass eben tagtäglich Menschen am genau gleichen Punkt stehen, wie der Robert Enke. Für mich waren die Gespräche mit diesem Bub sehr wertvoll gewesen. Ich glaube, er hat das erste Mal überhaupt begriffen, ja, dass die menschliche Seele auch sehr verletzlich sein kann. Und dass manchmal Leute, die gegen aussen vielleicht cool und tapfer auftreten, vielleicht innerlich ganz eine andere Wahrheit haben. Und darum eben hat uns beide dann auch die Biografie interessiert.
Wenn man das jetzt so hört, so eine Biografie über den Fall Enke, es wirkt ein bisschen zwiespältig auch. Macht auch der Verlag nicht einfach ein Geschäft auch mit dem Selbstmord von dem Robert Enke?
Nein, weil das Buch hat absolut nichts Voyeuristisches, im Gegenteil. Es ist mit sehr viel Behutsamkeit und Respekt geschrieben und das hat den Grund. Der Autor, der Journalist Ronald Reng, war ein langjähriger Freund von Robert Enke und die beiden eigentlich planen gehabt, zusammen die Biografie zu schreiben. Der Enke hat sich auch für das laufend Notizen gemacht, sehr persönliche, die man jetzt zum Teil auch lesen kann. Was sein Freund Reng allerdings nicht gewusst hat, ist die Tatsache der Depression und er ist von diesem Suizid völlig überrascht worden. Und es war nachher die Witwe, Theresa Enke, wo er gebeten hat, das Buch doch noch zu realisieren, mit der ganzen Wahrheit. Das wäre im Sinn von ihrem Mann, hat sie gesagt, weil offenbar hat er ihr früher aber gesagt, weisst, wenn die Karriere vorbei ist, dann will ich dann offen zu dieser Depression stehen.
Das ist aber verrückt, anscheinend hat wirklich fast niemand von seiner Krankheit gewusst.
Nein, nur das engste Umfeld war eingeweiht. Die erste schwere Krise, die hat Robert Enke schon im 2003 erlebt. Er hat sich dann erstaunlich wieder aufgefangen. Aber im Sommer 2009 ist dann die Depression zurückgekommen. Diesmal heftiger. Theresa Enke hat ihn noch gedrängt, er soll doch in die Klinik gehen. Aber ihr Mann hat immer abgewunken und gesagt, später, nur ja nicht jetzt, weil er natürlich seinen Traum von dieser WM nicht wollte. Gefährden. Ein Torwart, der letzte Halt, darf in unserer Leistungsgesellschaft nicht depressiv sein. Das schreibt natürlich auch Ronald Reng und bringt es eigentlich auf den Punkt. Also was ich muss sagen, für mich ist es ein wichtiges Buch, aber es ist nicht nur ein trauriges Buch. Es erzählt auch viele glückliche Momente aus diesem Leben, Haters und was mich besonders berührt hat, ist auch die Liebe von dieser Frau, die hat wirklich ist wirklich zu ihm gestanden, durch dick und dünn, und hat ihn getragen, ja, bis zu dem letzten Tag.
Also eindrücklich, wirklich, dass man noch mehr auch erfährt, neben dem eigentlich, was eben noch über Krankheit und das Ganze, wie sie so weit kommen können, sondern auch noch über die Beziehung von diesen beiden.
Genau.
C'est le gong qui fait la Musik ici auf deres Eis. All diese 4 Minuten sind um. Lucia Stettler, sie hat das Buch mitgenommen, Robert Enke, ein allzu kurzes Leben. Autor ist da der Ronald Reng. Es ist im Piper Verlag rausgekommen, im Piper Verlag rausgekommen. Im Buch Zeichen, da bringen alle Literaturredaktoren von deres Eis ihr Highlight aus dem 2010. Und wir haben ja schon gehört, räuspern. Die nächsten 4 Minuten, um uns lustig zu machen, kriegt nämlich als nächstes der Stefan Brandt mit einem Schweizer Buch. Was für einen denn?
Ja, ich empfehle heute wärmstens das Buch mit dem Titel «Die Stecknadeln des Herrn Nabokov» vom Aargauer Autor, vom Christian Haller. Es ist ein Buch mit 27 einzelnen kurzen Texten, die zwar nicht direkt zusammenhängen oder eine einzige Geschichte erzählen, aber gleich dreht sich alle die Texte etwa um das gleiche Thema. Es geht immer um Kleinigkeiten aus dem Alltag, um Erlebnisse oder um Erinnerungen vom Christian Haller. Und er schaut bei diesen Kleinigkeiten auf Details, die vielen Leuten gar nicht auffallen. Zum Beispiel auf Landschaften, aufs Velofahren durch einen Park oder eben auf die Flügel von einem Schmetterling. Bis auf einen sind alle die Texte auch schon in der Aargauer Zeitung erschienen, zwischen 2002 und 2009. Und jetzt hat Christian Haller 27 von diesen Texten ausgesucht, überarbeitet und als Buch veröffentlicht.
Sie haben gesagt, alle Geschichten drehen sich ein bisschen um das gleiche Thema und persönliche Erlebnisse aus dem Alltag von Christian Haller. Was sind denn das so fertig?
Ja, das erste Mal steht am Anfang von dem Buch die Feststellung, dass die Gesellschaft heute wahnsinnig hektisch geworden ist. Die Menschen, die sind immer voll am Rotieren. Das ist auch der Titel vom ersten Text im Buch. Und das Rotieren, das findet man sogar irgendwie noch etwas Positives, weil Tempo ist modern. Ohne Terminkalender und Smartphone kann heute eigentlich fast niemand mehr einen Termin oder irgendetwas abmachen, auch wenn es nur für einen Kaffee mit einem Kollegen ist. Man ist ständig auf Wochen raus verplant. Das mag bei der Arbeit ja auf eine Art noch etwas schön sein, wenn man zu tun hat, aber wenn das dann sogar in der Freizeit so ist, dann verliert das Wort seine eigentliche Bedeutung, freie Zeit, die man dann eben nicht mehr hat. Man hat nämlich immer keine Zeit. Der Christian Haller tut aber über das nicht jammern oder moralisieren oder so. Oder er sagt, dass früher alles besser war, das macht er überhaupt nicht. Er macht das auf viele konstruktivere Art.
Ja, wir kleben jetzt sicher ganz viel am Radio. Und Stefan Brandt, da wollen wir natürlich schon noch ein bisschen mehr hören.
Ja, im Buch «Die Stecknadeln des Herrn Nabokov» gibt der Christian Haller eigentlich auf eine Art Tipps, wie man sich ganz persönlich ein bisschen aus dieser Hektik zurückziehen kann. Er macht das aber nicht wie ein Ratgeber. Er erzählt lieber Geschichten von ganz kleinen Situationen aus dem Alltag, wo viele Leute vielleicht nicht mehr so darauf achtet, weil man das Gefühl hat, das sei unspektakulär oder nicht genug unterhaltsam.
Ich gebe jetzt aber gleich nicht gerade so schnell auf. Noch ein bisschen mehr wollen wir, glaube schon noch hören. Können wir noch ein Beispiel haben, was so eine Kleinigkeit ist? Etwas, das Ihnen auch gut gefällt?
Ja, ein Beispiel, das mir besonders gut gefallen hat, obwohl alle Texte sehr schön sind zum Lesen, ist eine Geschichte mit dem Titel «Zwischenstunde». Es geht in diesem Text darum, dass der Christian Haller in so einer Zwischenstunde zwischen 2 Terminen, die er hat, fühlt er sich befreit von allen Verpflichtungen. Er kann für eine kurze Stunde machen, was er will. Er fasst sich einen Plan, ändert den spontan dann auch gerade wieder ab und dann fährt er schliesslich in den Wald auf den Eppenberg ob Aarau. Er entdeckt dort im Wald in seiner Zwischenstunde ganz viele Sachen und auch noch ein altes schweizerdeutsches Wort, das er schon lange nicht mehr gebraucht hat, das auch nicht mehr so in die heutige Zeit passt. Aber zu viel möchte ich jetzt hier nicht verraten. Es lohnt sich, das Wort selber zu entdecken. Und was mir bei all diesen Texten besonders gut gefällt, ist die Sprache. Der Christian Haller schreibt auf eine wahnsinnig schöne Art. Mal lustig, mal nachdenklich. Aber man merkt, dass er auch immer wieder Gedichte geschrieben hat und schreibt. Er braucht eine sehr poetische Sprache. Und fast wie ein Maler gestaltet er seine Sätze. Es ist einfach wunderschön zum Lesen.
Das klingt auch eigentlich sehr entspannend. Was für Leute können sich da so richtig hingeben an so einem Buch?
Ja, ich denke, es ist ein Buch, das sicher allen Leuten gefällt, die gerne kurze, schöne Texte lesen. Aber es tut sicher diesen Menschen besonders gut, die sich ständig gestresst fühlen, immer einen vollen Terminkalender haben und auch ihre Freizeit gut durchorganisieren. Wenn man sich da wiedererkennt, und das habe ich mir auch selber eingestehen müssen, dann ist das Buch sicher eine sehr gute Lektüre. Vor allem jetzt über die Festtage, wo ja eigentlich wo ja eigentlich ein bisschen Ruhe einkehren
sollte. Ich wollte sagen, wir haben das Kaiben-Kids heute Nachmittag. Das ist gemein. Stefan Brand, wunderbar verkauft. Lustig, die 4 Minuten. Und das Buch, das könnt ihr, glaube ich, gerade noch anschauen. Das klingt sehr, sehr lustig. Lese ich gerne doch auch noch ein bisschen drin rum. Der Roman, der heisst «Stecknadeln des Herrn Nabokov» vom Christian Haller. Rausgekommen ist bei Leuchterhand. Ein Schweizer Buch, eine fette Familiengeschichte, einmal eine andere Reise mit der Rätischen Bahn. Alles Mögliche bringen uns da DRS1 Literaturkolleginnen und Kollegen mit. Und jetzt wäre eigentlich einmal so eine richtige Liebesgeschichte dran, finde ich. Etwas fürs Herz. Und wenn die Britta Spichiger so anschauen, ja, sie lacht mich eigentlich schon ein bisschen an, so vielsagend, würde ich jetzt mal sagen. Erfüllt sie die 4 Minuten voll damit. Das Buch heisst «Julietta». Das erste Mal ist es 1951 erschienen.
Ja, es ist also schon ein älteres Buch und ist jetzt aber wieder neu übersetzt rausgekommen. Es ist eine Geschichte, wo 2 Männer und 2 Frauen auf der Suche nach einem grossen Glück sind. Es ist aber nicht ein romantisches Märchen, das man jetzt mit einem Päckchen Nasstücher lesen muss, sondern es ist eine unterhaltsame Komödie, die in adligen Kreisen spielt. Einer von den beiden Männern stellt zum Beispiel im Verlauf der Geschichte fest, Frauen sind die Migräne Gottes.
Hey, das ist jetzt aber nicht wirklich schmeichelhaft für uns Frauen, würde ich sagen. Und erfüllt auch nicht gerade meine Erwartungen an diese Liebesgeschichte. Das ist Julietta aber sonst schon.
Das ist es eigentlich schon. Und ganz genau genommen sind es sogar 2 Liebesgeschichten. Also eine Hauptfigur ist der Prinz von Alpen, ein stattlicher, vermögender Mann von grosser Anziehungskraft. Er hat sich von der Kunst der Verführung erschöpfend Gebrauch gemacht und ist jetzt auf der Suche nach einer Frau, fürs Leben mit ihr zu verbringen. Am Strand, die Geschichte spielt übrigens in Frankreich, trifft der 50-jährige Prinz die 18-jährige Julietta und die beiden verloben sich. Aber wo der Prinz Julietta zum ersten Mal küsst, der löst das bei ihr gerade gar nichts aus und ihre Mutter beruhigt sie darauf, aber sie sagt, du brauchst deinen Verlobten doch nur zu bitten, dich nicht zu küssen. Lass dir eine Ausrede einfallen. Sag ihm, dass du vom Küssen Ausschlag bekommst. Es gibt solche Fälle. Sonst überwindest du dich eben. Glaub mir, in der Ehe hat es sich bald ausgeküsst.
Es schmunzelt rund hier. Ich überlege mir jetzt genau, dass ein wirklich schlauer Ratschlag war von dieser Mutter. Aber einmal mehr drückt durch mit dem Zitat, dass das Buch «Julietta, die Liebe» nicht so todernst beschreibt. Und Britta Spichiger, dann gibt es ja noch anscheinend eben die zweite Liebesgeschichte.
Ja, und die zweite Liebesgeschichte spielt zwischen der Madame Fassibé und dem Landgekuch. Die beiden sind verlobt, aber wenn sie ganz ehrlich sind, ist es auf beiden Seiten nicht die grosse Liebe. Und der Schlamassel fängt wirklich an, wo sich die beiden Liebesgeschichten kreuzen. Also Julietta lernt auf einer Zugfahrt der Landkur kennen. Er nimmt sie mit in sein abgelegenes Landhaus, reist aber am nächsten Morgen wieder ab zu seiner Verlobten, eben der Madame Fassibé. Und Julietta sollte eigentlich auch abreisen, aber weil sie nicht weiss, was sie machen soll, bleibt sie dort. Aber und nachher fängt eben der Schlamassel an. Der Landgekuch kommt mit seiner Verlobten zurück und weil die Julietta nichts hat gesehen, verbannt er sie kurzerhand auf den Dachboden. Die denkt aber gar nicht daran, sich einzusperren und darum glaubt die Verlobte der Glienisch ein Spucki in dem alten Landhaus. Und schliesslich, für den ganzen Nass Hübli aufzusetzen, erscheint dann noch der Prinz und am Ende der Geschichte müssen sich alle 4 Beteiligten über ihre Gefühle klar werden.
Uiuiui, das klingt recht konstruiert, ein bisschen groteske Geschichte.
Ja, man hat es vielleicht gehört, es ist auch schwierig, um sie zusammenzufassen. Also man muss sie wirklich selber lesen, aber das macht eigentlich auch gerade so ein bisschen den Reiz aus von diesem Buch. Mit uns das gelingt der Autorin, der Louise de Villemorin, ihre Charaktere einerseits zwar zu überzeichnen, auch in einem Stil, der heute manchmal ein bisschen altmodisch anmutet, aber es ist trotzdem absolut lesenswert und eben sehr amüsant. Also es gelingt ihr so eine feine Gesellschaftskomödie. Sie porträtiert eine Welt, wo die Frauen nur mit ihrer Schönheit und einer möglichst guten Partie beschäftigt sind. Einmal sagt sogar die eine von den beiden Frauen, wir sind Rosen nun mal lieber als Sorgen. Und die Männer, die konzentrieren sich auf der anderen Seite darauf, Frauen 24 Stunden am Tag zu umsorgen und sie zu verstehen. Und dazu heisst es im Buch, er hatte nicht bedacht, dass man stets Verständnis zeigen sollte, wenn eine Frau Grund zur Klage findet und sei der Grund noch so nichtig. Aber, und das muss ich jetzt wirklich noch schnell anfügen, wenn jetzt einem vielleicht als Leser oder Leserin die eine oder andere Bemerkung irgendwie vertraut oder bekannt vorkommt, dann ist die Lektüre sicher lebenswert. Und wer auch gerne Bücher
von Jane
Austen oder vom Oscar Wilde liest, ist gut bedient mit Julieta.
Ich kann aber noch viel erzählen. Ja, das merke ich. Und wir würden wahrscheinlich auch ganz gerne noch hören und hören. Aber da sind Spielregeln aber ganz clever ausgenutzt. Bitte, Spichiger. Noch etwas muss ich noch sagen und dann hängt sie noch einen ganzen Schwall an. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das Buch, das wir hier gehört haben, wohl ein bisschen eine andere Liebesgeschichte, sehr lustig erzählt von der Britta Spichiger. Das heisst «Juliette». Geschrieben hat es Louise de Villemorin vorgestellt hat sie es, Britta Spichiger. Und das ist neu übersetzt und erschienen jetzt auch bei Dörlemann zu Zürich. Und einen haben wir noch. Es ist Viertel vor drei mittlerweile. Die letzten vier Minuten von diesem Buchzeichen-Spezial auf DRS1, die gehören an Michael Louisier. Es ist das Buch «Ein dreifaches Hoch auf die Milchstraße» aus dem Englischen von Kurt Vonnegut. Michael Louisier, wer ist denn der Kurt Vonnegut?
Der Kurt Vonnegut, das ist ein Bestseller-Autor aus den USA gewesen. Er ist vor 3 Jahren gestorben, mit 85. Er ist ein bisschen Woody Allen-Typ, er hat aber ganz andere Themen, ein jüdischer Intellektueller aus den USA. Er ist bekannt gewesen als Humanist, als kritischer Geist, er hat sich auch politisch eingemischt, er hat sich zum Beispiel mal gegen den George W. Bush gewendet, wo der im Irak marschiert ist. Als Schriftsteller, da kämpfen am Ende wegen seinem Roman «Schlachthof 5». Dort geht es um den Luftangriff auf Dresden im Zweiten Weltkrieg, wo der Kurt Vonnegut selber als Soldat miterlebt hat. Er war Soldat, Freiwilliger von der US-Armee. Aber er schreibt jetzt seine Erinnerungen nicht als historischer Roman oder als realistische Geschichte, sondern er verpackt sie in eine surreale Science-Fiction-Geschichte, wo es am Schluss dann sogar noch außerirdische Ski gibt, die kommen. Der ist also sehr fantasievoll, der ist sehr witzig, sehr abgründig und manchmal auch sehr wirr. Und immer wenn er besonders wer wird, dann schreibt er ihm selber, dann lässt er eine Art alter Ego schreiben und das alter Ego, das heisst Kilgore Trout und das heisst so viel wie «Schlachte die Forelle aus».
Oh, ein recht schräger Vogel aus der amerikanischen Literatur. Das neue Buch «Ein dreifach hoch auf die Milchstraße», ist das auch ein Science-Fiction-Roman?
Nein, das ist kein Science-Fiction-Roman. Der dreifache Hoch auf die Milchstraße ist eine Sammlung von 14 Kurzgeschichten. Die sind alle in der Realität angesiedelt, allerdings sehr fantasievoll natürlich, aber es ist immer alles realistisch. Die Kurzgeschichten sind übrigens nach dem Tod von Kurt Vonnegut rausgekommen in den USA, jetzt auch auf Deutsch, übersetzt vom Harry Rowold. Das ist auch ein schräger Vogel, den kennt man aus der Lindenstraße als Gloscher. Man kennt ihn als brillanten Vorleser in Hörbüchern und vor allem als ganz, ganz tollen Englischübersetzer. Man kann übrigens darauf gehen, wenn da etwas übersetzt aus dem Englisch, ist das immer ein Keimtipp und es ist immer sehr witzig und sehr satirisch und es ist meistens sehr, sehr gut.
Und schwätzt wird sehr schnell da im Moment.
Grad. Wir haben 4 Minuten.
Wie kann man denn die 14 Geschichten beschreiben? Verbindet sie irgendetwas, Michael Luisi?
Ja, also es geht immer um die Schnittstelle zwischen Witz und Wahnwitz. Also Menschen kommen in eine Situation, wo es irgendwie witzig ist, wo es absurd ist und dann kippt es und es wird wahnwitzig, es wird völlig absurd. Beispiel. Es gibt die Geschichte von einem Ehepaar, das will essen, weil es ist Hochzeitstag. Und dann gehen sie in ein Restaurant, wo sie schon 14 Mal gewesen sind, immer am Hochzeitstag. Und plötzlich heisst es, ja, das Restaurant ist kein Restaurant mehr, das ist ein privater Club. Und der Besitzer von diesem Club, der lässt sie nicht mehr rein und wird auch sehr ausfällig. Und auf einmal ermordet der Besitzer von diesem Club vor den Augen von diesem Ehepaar eine Frau, einen Gast, der hat rein wollen. Und hängt den Mord dem Ehepaar an. Und das kann er darum machen, weil er der mächtigste Mann ist in dieser Stadt, wo er spielt. Die Polizei hört auf ihn, die Medien hören auf ihn und die Familie, also das Ehepaar, wird völlig in die Ecke gedrängt und dann redet man schon von elektrischen Stuhl, dass die jetzt gerade hingerichtet werden und nachher gibt es und dann kommt es in der Art wieder gut.
Aber das ist eben eigentlich noch fies, die 14 Kurzgeschichten, die fangen an und sind gerade schon wieder fertig.
Nein, das ist nicht so. Die Geschichten sind so gut gebaut, dass sie so logisch sind, dass sie bis zu dem Punkt mit feiern, wo sie dann auch wieder aufhören und dann ist man auch nicht enttäuscht. Und makaber. Aber sie sind sehr spannend und dann geht man auch gerade wieder in die nächste Geschichte rein, möchte gerade weiterlesen.
Ja, und wir gehen auch noch mal kurz zurück zu dieser Geschichte, die Sie vorher erzählt haben, dem Mord und dem Ehepaar. Wie kann sich das Ehepaar retten?
Ja, es ist ganz absurd, weil das kommt plötzlich ein Team von jungen Leuten und das entpuppt sich als Ärzteteam. Das sind aber keine Ärzte, sondern die sind alle verkleidet als Ärzte und sagen, die müssen wir jetzt operieren, die zwei. Und durch das kommen sie weg von der Polizei und durch das können sie sie nachher aus dem Raum rausbringen und befreien und am Schluss wird der Mörder wirklich auch überführt.
Und Michael Luise, was ist denn da der Reiz, nebst dem Faszinierenden, eben noch ein bisschen jetzt von dieser Geschichte speziell?
Für mich ist es die Fantasie, die er hat, der Kurt Vonnegut, die gedankliche Brillanz, die er in die verrückteste Welt mitnimmt, der Humor, den er hat und natürlich dann auch die glasklare Sprache. Ich bin fertig und es sind noch keine 4 Minuten gesehen.
Bravo, ich würde sagen, schneller als der Gong, aber dafür auch brutal schnell. Basler, die können schnell schwätzen, Berner auch, einmal sicher im Buchzeichen auf der Seite. Ein dreifach hoch auf Michael Luisier in dem Fall, weil er seine 4 Minuten wieder mal voll ausgeschöpft hat. Er hat uns das Buch vorgestellt, ein dreifach hoch auf die Milchstraße vom Kurt Vonnegut. Übersetzt hat das der Harry Robold und rausgekommen ist es beim Kein und Aber. Das ist der Schlusspunkt vom Buchzeichen auf der Seite mit Tipps von unserer Literaturredaktion und am Gang. Und ich bitte Sie doch noch um einen, Claudia Schlupp. Wunderbar, wir haben eine muntere Runde gehabt und es war schön, um das einmal alle hier zu haben und alle ein bisschen auch schauen, wie sie einander zuhören und wie sie reagieren und wie die einen plötzlich ganz schnell schwätzen können. Alle Angaben zu den Büchern, die Sie hier gehört haben, jetzt in dem Buchzeichen in den letzten 50 Minuten, finden Sie auch im Internet auf drs1.ch und wenn Sie wissen wollen, wie da die Schnellschwätzer oder Langsamschwätzer aussehen, es gibt auch Fotos dort drauf. drs1.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.